Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen unter diesem doch sehr schweren Titel, der eigentlich einiges herausfordert. Eigentlich war es nur so ein Arbeitstitel für diesen Vortrag. Er sollte eigentlich noch geändert werden, aber wir haben zu fest am Inhalt gearbeitet und dann den Titel vergessen. Und von daher, er stimmt, er ist gut. Was ich heute und hier nicht machen werde, ich werde nicht allzu viel Schauprogrammieren machen, weil das können Sie viel, viel besser als ich. Wir werden ein bisschen Code sehen, vielleicht das eine oder andere Statement anschauen, aber im Prinzip geht es mir darum, Sie zu motivieren, Apps für den SharePoint oder eben für den Office App Store zu schreiben. Weil das ist eigentlich der erste Fehler in dieser Präsentation. Es gibt keinen SharePoint App Store. Man nennt all diese SharePoint Apps im Office App Store, nennt man manchmal SharePoint App Store, aber im Prinzip programmieren wir für den Office App Store. Wie bereits erwähnt, ich werde Beispiele bringen, aber nicht extensives Codieren. Am Schluss vielleicht noch ein bisschen über das Businessmodell für die Apps sprechen, aber Sie werden dann sehen, da sind dann vor allem eigentlich Sie gefordert. Kurzer Einstieg in die Technik müssen wir machen, weil wir programmieren SharePoint-Apps auf Basis SharePoint 2013. Es ist nicht möglich, das mit SharePoint 2010 zu machen. Im 2010er hatten wir eigentlich nur zwei dieser Entwicklungsmodelle. Das war die SharePoint Farm Solution und die Sandboxed Solution. Wie Sie hier sehen, die Sandbox-Solution wird im 2013 zwar noch unterstützt, ist aber veraltet. Also kann durchaus sein, dass dann in einer nächsten Version diese überhaupt nicht mehr unterstützt wird. Wenn wir das so anschauen, was wir für andere Modelle nun im SharePoint 2013 haben, dann klingt das sehr, sehr interessant. Leider gehen wir auf alle diese heute nicht ein, weil die können Sie nicht anwenden, wenn Sie SharePoint-Apps programmieren möchten, die Sie in den App Store bringen wollen. Da können Sie nur das erste Modell, Apps for SharePoint, anwenden. Kurz zur Erinnerung, die APIs, die wir mit SharePoint haben, auch schon 2010, haben wir den größten Teil, die normalen Client OEMs für Managed, Silverlight, neu auch für Windows Phone, das gab es mal auch zwischendurch als Toolkit zum separat runterladen und die JavaScript APIs. Komplett neu dazu ist das REST und OData Endpoints dazu gekommen. Und das vor allem eben auch wegen diesem SharePoint App Model, weil da drin werden wir diese Endpoints sehr, sehr extensiv nutzen. Was in SharePoint-Apps nicht möglich ist, sind Server-Objekt-Modell-APIs zu verwenden. Wenn wir von SharePoint-Apps sprechen und diese betrachten, müssen wir auch gleich das Hosting-Model für diese Apps betrachten. Da gibt es drei Stück, das Provider-Hosting, grob gesagt ist das auf Ihrem Server von Ihnen bereitgestellt, irgendwo, Firma intern oder in der Cloud auf Azure, läuft diese App und SharePoint nimmt Verbindung dazu auf. Alle Informationen für die Verbindung sind auf dem SharePoint und der Rest auf Ihrem Host. Dann gibt es ein Was das natürlich bedeutet, vor allem, da können Sie wir alles machen, aber müssen auch viel mehr Verantwortung übernehmen, was Berechtigung, Autorisierung, Skalierung etc. betrifft, müssen Sie eigentlich alles bereitstellen. Aber Sie haben mehr Möglichkeiten. So ein richtiges Auto, so ein richtiges Happy Pack ist eigentlich das Auto-Hosted-Modell. Da läuft Ihre Anwendung auf Windows Azure, ohne dass Sie etwas im Prinzip dazu tun müssen. Die ganzen Multitenancy-Dinge sind für Sie geregelt, können Sie einfach nutzen und. Haben aber dann natürlich keine Möglichkeit, allzu großen Einfluss auf diese Instanzen zu nehmen. Und dann noch das einfachste Modell und nicht das uninteressanteste, es ist eigentlich das SharePoint-Hosted-Modell. Da sind alle, Ihre ganze Anwendung mit allen Informationen, die für die Anwendung gebraucht werden, im SharePoint hinterlegt. Wenn wir das so anschauen, haben wir hier immer ein Existing Sites and Services, das sind eigentlich Ihre SharePoint Sites, wo dann die Anwendungen drin laufen sollen. Effektiv laufen die nicht da, sondern die laufen in einem Paralleluniversum, in dem App-Web, wie man das nennt. Das ist aus Sicherheitsgründen ist das so konstruiert. Es klingt ein bisschen kompliziert, wenn man das dann aber mal anschaut und eben auch schaut, was man damit für Möglichkeit hat, in so einem Hosting-Umfeld wie zum Beispiel SharePoint Online, Office 365, was ich da alles damit machen kann, ist das eben auch wieder sehr willkommen. Grundsätzlich, was bei diesen SharePoint-Apps ändert gegenüber normalen SharePoint-Solution, wie wir sie heute kennen, es läuft viel mehr auf dem Client, also Sie werden viel mehr eben auch mit JavaScript arbeiten müssen. Sie werden REST-APIs bedienen, Datenaustausch, Objekte auf dem SharePoint erstellen, löschen, mutieren etc. Das wird alles vom Client aus gesteuert. SharePoint stellt dafür eigentlich nur noch das API zur Verfügung. Das ist wirklich ein Alias, der so heißt. API, wenn Sie in einem SharePoint-Site API/Web eingeben, kriegen Sie als Antwort das ganze Web als Atom-Feed zurück, sprich alle Parameter, Titel etc., was zu einem Web gehört. Geben Sie Lists noch hinten dran, kriegen Sie eine Liste von allen Listen, die in diesem SharePoint-Site sind. Es ist relativ eine simple Angelegenheit, das REST API, aber sehr, sehr mächtig. Kurz nur zu den Domains. Ich habe vorhin gesagt, SharePoint-Apps, die laufen eigentlich nicht im eigentlichen SharePoint-Site, wo sie drin erstellt werden oder gehostet werden, wie man auch sagen könnte. Das wäre dieser Site, zum Beispiel ein Intranet, sps.ch, die laufen eigentlich nicht hier drin, sondern die laufen immer in einem App-Web oder im Provider-Web. Und da sehen wir natürlich, da haben wir andere URLs und das führt natürlich zu Read-Write über Cross-Domain, sprich Cross-Domain-Access-Problematik, wie wir sie ja schon länger kennen. Und Microsoft hat dafür wunderschöne Lösungen im SharePoint-Objektmodell implementiert. Wir werden das sicher nochmals in der Praxis kurz anschauen, wie das denn läuft. Grundsätzlich, was brauche ich? Und das ist irgendetwas, das mir extrem gefällt, so reduce to the max, zurückgehen, nicht mehr diese riesen Notebooks mit 16 GB RAM, paar Tera Festplatte zum 3 Images hochfahren und dann irgendwo entwickeln. Blöderweise dann stürzt das Image ab, ich muss es neu kopieren, kann eine Stunde wieder nicht arbeiten. Gibt Gelegenheit, endlich die Dokumentation nachzuführen. Leider ist diese Zeit vorbei. Wir brauchen im minimalen Ausprägung brauchen wir nur einen Internet Explorer. Gut, braucht auch ein Notebook, wo der drauf läuft, braucht Strom, braucht Netzwerk, stimmt. Aber wenn wir das mal alles weglassen, es braucht wirklich einen Internet Explorer 10. Läuft auch mit dem 9, aber nicht so schön. Mit dem 10er wird es besser. Und Sie brauchen einen Office 365 Entwickler-Site. Den stellt Ihnen Microsoft gratis zur Verfügung. Sie brauchen also keine SharePoint-Infrastruktur mehr bei sich. Blöderweise, wie so immer im Leben, hat das Ganze auch einen Nachteil. Sie müssen noch mehr wissen als früher, als mit dem SharePoint 2010. Es war schon ein Riesensprung vom 2.7 auf 10. Dann die ganzen Business Cases und. Wie funktioniert das alles zusammen? Und mit dem 13er jetzt, mit diesen SharePoint-Apps und anderen Möglichkeiten, kommt halt nochmals einiges an Lernarbeit auf Sie zu. Aber es gibt wirklich enorm gute Quellen dazu. Es gibt bereits, wie das auch früher bei diesen neuen Versionen immer der Fall war, bereits eine breite Palette von Informationen, die man sich bei Microsoft oder auch bei Drittanbietern beziehen kann. Nun zeige ich Ihnen, oder versuche es zumindest, eine Demo zu machen, Ihnen zu zeigen, wie ich mit diesen Grundwerkzeugen eine SharePoint-App entwickeln kann und in einem Dedicated oder in einem Online-SharePoint dann raufbringen kann. Ich habe mir hier nicht die Developers-Preview vom Office 365 organisiert, sondern einen Gratis-Test-Account für ein Office 365 Enterprise. Da kann ich einfach wesentlich mehr machen, aber ich glaube, nach 3 Monaten ist das dann irgendwann fertig. Dank dem, dass das jetzt Preview ist, wie Sie hier oben sehen, das ist also noch nicht die Final Version, denke ich, dürfte das ein bisschen mehr als 3 Monate dauern, außer die Final Version kommt dann, aber dann ist das gleich, kann dann auf unsere Standardversion wechseln, das ist kein Problem. Ich habe hier einige Sites mir aufgebaut, ich habe hier einen Team-Site, alles out of box vom SharePoint 2013. Und hier gibt es eine neue schöne Möglichkeit. Ich kann eine App adden. Add-an-App. Wenn wir diese Apps anschauen, dann kommen die uns sehr, sehr bekannt vor. Das sind nämlich sehr viele List-Templates und Document-Templates, die wir bereits kennen aus den alten Versionen. Das sind also alles auch Apps. Das müssen wir jetzt ein bisschen umgewöhnen. Wenn wir früher sagten, nimm List Template XY, heißt es heute, nimm App XY. Aber auch denke, auch das werden wir schaffen. Wenn ich hier keine passende App finde, kann ich in den Online App Store gehen und hier kann ich dann suchen gehen. Und das Ziel wäre natürlich, dass Ihre Apps früher oder später auch hier in diesem Online Store verfügbar sind. Hier heißt es übrigens noch SharePoint Store, also gibt es doch einen SharePoint Store. Hier kann ich die auswählen. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante, also der Kodak Capture, der Adlib PDF Publisher ist sehr interessant. Da kann ich mehrere Office-Dokumente in ein PDF zusammenführen. Und, da gibt es ganz, ganz viele im Social-Bereich auch, etc. Wenn ich jetzt meine eigene App erstellen möchte, muss man sich einen Developer-Site einrichten. Wenn ich die Developers-Preview nehme von Microsoft, dann ist das alles automatisch eingerichtet. Hier musste ich diesen Site noch mit 4-5 Klicks erstellen. Und hier habe ich jetzt, kann ich meine Apps testen, sehe, welche Apps das ich habe und. Ich kann auch neue Apps erstellen. Und vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber eine App wird natürlich über eine App erstellt, nämlich über die App Napa kann ich Apps erstellen. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich jetzt quasi eigentlich meine Instanz der Napa-App. Ich sehe hier auch, das ist jetzt eher eine Provider-Hosted-App, weil ich habe meinen Earl-Bereich komplett verlassen und ich sage jetzt einfach hier New App. Sie sehen auch hier, ich kann also auch andere Office-Apps als SharePoint erstellen. Wir machen jetzt hier eine App, die heißt einfach Get Lists. Dann öffnet sich der Projekt-Browser und ich kann hier also diese Dinge editieren, wie ich es mir gewohnt bin. Ich habe auch Code-Highlighting, IntelliSense etc. Wenn ich hier diff gebe, ID, dann sehen Sie, kommt da das ID automatisch ergänzt zu, das diff ist wieder zu. Also so Dinge kann ich alles machen und ich befinde mich hier immer im Browser. Defaultmäßig kriege ich in so einer SharePoint-App diese zwei ASPX-Page und ein JS. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme ein vorbereitetes JS und bringe das mit Drag and Drop da rein. Und nun sehen wir mein App.js und dann holen wir noch die Page, die Default ASPX, die habe ich auch ein bisschen geändert. Hier bekannt zuerst einmal die Script-Library, die man verwenden möchte, reinholen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Knockout. Ich finde das momentan etwas vom Interessanteren. Wird langsam abgelöst durch Libraries, die noch weitergehen im MVVM-Kontextmodell, aber ich mag die sehr. Und hier unten habe ich dann mein App.js drin. Das Wichtigste hier drin ist, ich habe zwei Diffs, eine für die Application List und eine für die Hosts List. Und was ich jetzt mache im App.js ist nichts anderes, ich nehme zuerst Verbindung mit dem mit meinem App-Web auf. Das kann ich über einen simplen Ajax, jQuery Ajax Call machen, weil da habe ich keine Cross-Domain-Probleme drin. Ich bin auch angemeldet, weil ich befinde mich zu diesem Zeitpunkt in dieser Domain drin. Also kann ich hier einfach die Lists rausholen von diesem REST-Endpunkt. Bei den Listen, die ich aus dem Host holen möchte, muss ich ein bisschen etwas machen. Entweder mache ich das über JSONP etc., gibt da viele Technologien. Microsoft stellt uns im SharePoint diesen Request Executor zur Verfügung. Im Prinzip macht er uns alles, was dazu sonst notwendig ist und der eigentliche Aufruf sieht nur geringfügig anders aus, ob ich den lokal oder remote ausführen will. Wenn ich das so habe, kann ich mit einem Klick mein Projekt bilden und deployen. Wer mit SharePoint-Entwicklung kennt, der weiß, das macht mir sonst Visual Studio, aber ich muss dann auf dem gleichen System eigentlich eine SharePoint-Instanz haben. Hier macht das diese NAP-App alles für mich. Ja, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, ein Klick zu schnell. Ich kriege jetzt einen Fehler und ich sehe hier, die lokalen Listen hat er mir gebracht, aber die vom Host hat er mir nicht gebracht. Was könnte das sein? Ist ja eigentlich logisch, ist immer das gleiche, Security. Ich habe hier im Napa einen Properties-Dialog, wo ich die Informationen, die Basisinformationen zu meiner App geben kann. Hier kann ich auswählen, welches meine Startpage ist und was die für URL-Parameter enthält. Das Client-Web hat dasselbe. Und hier, ganz ein wichtiger, das ist Permission. Ich muss nämlich dem sagen, hey, ich möchte auf das Web lesend zugreifen. Und das hat er mir jetzt natürlich verboten. Und jetzt hoffen wir, dass es doch geht. Jetzt muss er natürlich zuerst die vorangegangene Version deinstallieren, retracten und dann da kann er erst neu installieren. Und jetzt liegt durch das, dass ich Security Settings vorgenommen hat, kommt er auch, bevor er das ausführt in meinem Host drin, kommt er auch mit der Frage, hey, trustest du dieser App? Und er sagt mir auch noch, was die App machen möchte. Ich sage, yes, trusted, war eigentlich die Idee dieser Vorführung. Und dann sehen wir, wie das relativ mit einfachem Aufwand möglich ist, solche Dinge zu machen. Hier, kleiner Hinweis, habe ich noch die URLs ausgegeben. Oder die URL des App-Web wird dynamisch aufgebaut. Beim Office 365 ist das in dem Sinn der Website-Name und dann die App-ID plus dann SharePoint.com, Sites, Develop, Get List und der Host liegt hier an dieser Stelle, die URL. Und das ist eigentlich die, mit der ich effektiv arbeite. Wenn ich diese App jetzt so gebildet habe, kann ich die natürlich hier drin weiter verarbeiten. Ich habe sie auch gleich in meiner Apps-Testing-Site oder ich steige einfach wieder in meinen Napa-Site ein und arbeite da an meiner App weiter. Ich möchte Ihnen hier noch schnell zeigen, was sonst noch möglich ist, neben den Properties und dem Run. Ich kann das auch noch direkt runterladen als Visual Studio Projekt. Dann öffne ich das im Visual Studio und kann im Visual Studio in gewohnter Weise weiterarbeiten. Ich kann das Projekt sharen. Da macht er mir eine dynamische URL auf dieses Projekt. Diese URL kann ich dann in einem Blog oder in per E-Mail weiteren Leuten zur Verfügung stellen. Die können dann in meine App reinschauen. Und so kann man natürlich sehr, sehr schnell eben auch so der Open-Source-Community-Gedanke direkt leben. Und am Schluss, wenn ich die App fertig habe und getestet habe, kann ich sagen, Publish, muss noch sagen, was Sache ist hier zur Anwendung, dann sage ich nur noch OK und dann habe ich diese App published. Ich kann die dann direkt in den Office Store submitten oder ich finde sie eben dann in meinen Apps. Wo sind sie? Finde ich sie. Entschuldigung? Da, meine da. Das ist natürlich die App, die ich vorhin getestet habe. Ja, das ist die App effektiv. Oder das andere ist die Instanz meines Tests von vorher. Wenn ich das aufrufe, komme ich automatisch wieder in meine App. Oder? Ich habe aber gesucht, wo er mir jetzt das App-Package hingetan hat. Und das ist hier. Dieses App-Package kann ich jetzt runterladen und dann zum Beispiel über einen Corporate App-Site dem ganzen Unternehmen zur Verfügung stellen, indem dass ich ihn hier hochlade. Danach steht diese App allen Leuten, die berechtigt sind, diese App zu installieren, im Unternehmen bereit. Gut, Sie sehen also, das ist recht simpel zu bewerkstelligen. Wie ich eben solche Apps erstellen und dann eben auch deployen, testen und auch verbreiten kann. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ich habe jetzt mit verschiedenen Libraries Tests gemacht, hauptsächlich im JavaScript-Umfeld, muss ich noch sagen. Ist natürlich so, ich als alter Programmierer bin eher auch ein bisschen lieber bei C-Sharp oder solchen Sprachen als bei JavaScript. Aber es ist wirklich wahnsinnig, was es in der Zwischenzeit für Library gibt und wie man sehr, sehr produktiv damit arbeiten kann. Klar, der Testaufwand ist nach wie vor viel, viel höher bei einer JavaScript-Anwendung als bei einer C-Sharp-Anwendung, aber da gibt es ja auch schon Tools und Bewegungen, die das versuchen umzustellen. Auf jeden Fall, diese Libraries habe ich ausprobiert und getestet, relativ intensiv, inklusive Single-Page-Application, die auch nur aus einer HTML-Page bestehen und alle Informationen voll dynamisch aus dem SharePoint zusammensuchen. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Irgendwann ist dann aber mit Napa Schluss. Das ist einfach so. Da kommt nichts daran vorbei. Ob Napa auch nur ein netter Gag von Microsoft ist oder nicht, muss auch noch die Zukunft zeigen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut für Prototyping und sehr, sehr schnell mit dem Kunden zusammen eben Apps zu entwerfen. Also mir würde es nicht gefallen, wenn das wieder verschwinden würde. Aber am Ende von Napa steht der Anfang von Visual Studio 2012. Das kennen wir alle. Das Einzige, was es hier eigentlich wirklich braucht, zusätzlich neben Visual Studio, ist der Office Developer Tools von Visual Studio. Kann ich via den Webplattform-Installer sehr, sehr schnell installieren. Was ich empfehlen würde, wenn Sie da gerade im Webplattform-Installer offen haben, auch noch gerade den Windows Azure SDK in der neuesten Version zu installieren, sehen wir dann vielleicht nachher noch, den brauchen wir wirklich auch extensiv. WCF Data Services 5, wenn Sie selbst REST Services schreiben wollen, ist auch ein sehr, sehr mächtiges und effizientes Tool. Sie können das aber auch mit MVC, mit den neuesten .NET-Versionen machen und, und. Gut, schauen wir uns das noch kurz an. Visual Studio, das Wichtige ist, als Administrator starten. Und dann, wie gewohnt, New Project, Lieblingssprache auswählen, dann hat man unter den Office SharePoint hat man eine Abteilung Apps und da gibt es App for Office oder App for SharePoint. Und wir machen jetzt eine Killer-App, die heißt Get Web Title oder so. Ich komme gewohnte Weg einen Wizard. Hier ist eigentlich das Wichtige, dass ich hier meinen SharePoint Developer Site angebe. Und wie Sie sehen, das ist auch wieder mein Office 365 Developer Seite, also genau gleich wie wir vorhin verwendet haben. Ich brauche also hier in der Entwicklung kein dedicated SharePoint. Auto-hosted ist hier default gewählt, ist sicher die sinnvollste Variante, um zu beginnen, aber wir machen jetzt den Provider-hosted, einfach weil es meine Demo so vorsieht, und gehen hier relativ schnell darüber hinweg. Ich kriege eine Solution, die besteht eigentlich, wollte ich gerade sagen, da fehlt noch was, eigentlich hauptsächlich aus einer Page, also fangen wir von oben an, einem Web, das ist ein ASP.NET Website, der kann irgendwo sein, einer ASPX Page und dem der SharePoint App. Wenn ich jetzt diese SharePoint-App so lasse und hier nichts mehr dazu adde, wie zum Beispiel eine List-Instanz oder ein Webpart oder so etwas, dann würde diese SharePoint-App kein App-Web erstellen. Dann hätte ich kein App-Web, sondern hätte ich wirklich nur den Host und mein Provider-Web, das sich hier repräsentiert. Dieses Template hier verwendet das .NET CSOM API, um den Titel des Webs zu holen. Das war einfach defaultmäßig so drin. Ich kann das auch so gleich sagen, Start, und dann sehen wir, was passiert. Das ist nämlich noch interessant. Er installiert natürlich jetzt mal die Solution auf dem, also die, Entschuldigung, die App. Ich darf nicht mehr Solution sagen. Er installiert mir jetzt natürlich die App auf meinem Host-Web. Das dauert jetzt bei einer Office, bei dieser Office 365 Version zwischen 3 und 30 Sekunden. Dann erste Frage wieder: möchtest du dem dieser App trauen? Sage ich natürlich ja. Dann ist er am Arbeiten und er gibt mir den Titel meines Webs auf. Ich befinde mich hier aber effektiv, wenn wir das anschauen, auf meinem lokalen System. Also dieses Web läuft auf meinem lokalen System und greift auf den Office 365er Seite zu. Dahinter alles mit OAuth etc. Von der Security her gesteuert und sauber gehandelt. Wenn ich jetzt den Debugger beende und dann zum Beispiel gefällt mir da die Schriftform natürlich nicht. Ich möchte da Ariel und ich möchte das auch ein bisschen größer haben. Oder wenn ich auch Änderungen an meinem C-Sharp-Code hier vornehme und dann nochmals starte, dann großer Vorteil, diese SharePoint-App wird nicht nochmal deployed. Er merkt das, es hat nichts geändert an der SharePoint-App, also deploye ich diese nicht mehr, sondern er bildet nur noch mein Web, und durch das bin ich natürlich enorm schnell und kann so wie im ASP.NET-Umfeld in dieser gewohnten Geschwindigkeit entwickeln. Wenn ich das Ganze fertig habe, dann muss ich das natürlich irgendwohin deployen. Jetzt bei einem solchen Provider-hosted-Web-App oder SharePoint-App müssten Sie ja eigentlich die Serverinfrastruktur zur Verfügung stellen. Ich mache das jetzt nicht, sondern ich gehe in meine neueste Lieblings-Microsoft-Umgebung. Ich muss mich dazu zuerst mal hier schnell abmelden. Das ist das große Problem. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich alle diese Live-IDs und Office 365-IDs und zusammenkriege. Ich muss mich immer wieder abmelden und neu anmelden. Aber ich glaube, das geht allen Leuten in ungefähr ähnlich. Also, ah ja, muss ich nachher noch sagen. Die Lösung sitzt im Saal. Sehr gut. Ich dachte mir, es gibt eine Lösung, aber hatte leider keine Zeit, die zu suchen. Das Azure-Portal kommt jetzt zum Zug. Hier sehen Sie jetzt alle meine Azure-Services, die ich irgendwie als Administrator berechtigt bin, zu administrieren. Das sind langsam ein bisschen viele. Irgendwann muss ich dann wieder mal Administratorenaufgaben abgeben. Hier sehen wir die Websites, da habe ich nur eine und da mache ich jetzt einfach eine neue Website. Die URL gebe ich TechDays 2012 unter Azure Web. Dann verwende ich ein anderes Abonnement, da hat es noch ein bisschen Restguthaben drauf. Westeuropa, Webseite erstellt und diese Webseite wird jetzt im Azure Rechenzentrum, in dem von Amsterdam, wurde die jetzt erstellt. Da sind die kleinen Helferlein losgerannt und haben mir diesen Server aufgesetzt. Was ich jetzt hier mache, ist, ich lade mir das Veröffentlichungsprofil runter, speichere das, muss nur schauen, wo ich es gespeichert habe, in den Downloads, das ist gut. Nächster Schritt ist, ich gehe zu meinem Website, sage hier Publish, importiere das heruntergeladene Profil, kriege gleich alles mit Passworte und kann nur noch sagen, Publish, der lehnt los, deployt mein Website auf Azure und bringt die Default Start Page. Großer Vorteil hier, ich habe das sowohl via HTTP wie auch HTTPS auch gleich zur Verfügung, also ich habe alle Probleme in dem Sinn gelöst. Nächster Schritt wäre jetzt, auf die SharePoint App zu gehen und hier zu sagen, Publish. Profil, da könnte ich jetzt die vorangegehenden auswählen, aber irgendwo stimmt da etwas noch nicht, darum erstelle ich ein neues, weil das geht auch wunderbar und schnell. Hier den erstellten Azure-Website eingeben, Client-ID und Client-Secret, das habe ich über das Dashboard, das schauen wir nachher an, bereits im Vorfeld erstellt und mir in einem Textfile hinterlegt. Das sind die hochgeheimen Informationen, die man nie zeigen darf. Ich zeige sie jetzt trotzdem, weil die werden morgen auch nicht mehr verfügbar sein. Aber das sind natürlich die Informationen, wie sich dann die einzelnen Webs bei Ihnen, bei Ihrem Provider-Web anmelden. Schluss sage ich Finish und ich kriege hier meine App. Nächster Schritt wäre jetzt wieder in den App-Katalog zu wechseln, das dort hochladen, nochmals testen und dann als weiterer Schritt das eben in den App-Store zu publishen. Und das schauen wir jetzt an, wie denn das geht. Auch hier halt wieder müssen Sie zuerst gewisse Dinge lernen. Was sehr, sehr wichtig ist, sind halt diese Guidelines, von Microsoft und die Validation Policies, weil wenn sie die nicht einhalten, dann lässt Microsoft ihre App nicht durch. Das heißt, sie verhindern dann, dass ihre App im App Store am Schluss steht. Habe ich auch einfach für Sie als Informationsquelle aufgeführt. Erster Schritt, den wir machen, ist Create Seller Dashboard. Hier ein kleiner Hinweis, das kann durchaus ein paar Tage bis Woche dauern, bis Ihr Seller-Account als solcher bestätigt wurde. Also Microsoft macht auch wieder Prüfungen und schaut, ob Sie überhaupt Microsoft genehm sind, dass Sie das machen dürfen. Ich würde sagen, zum heutigen Zeitpunkt nimmt Microsoft jeden, weil sie wollen Apps in diesen Store. Und momentan ist es wirklich ein ganz, ganz guter Zeitpunkt. Aber einfach daran denken, es macht nicht schwupp und Sie haben Ihr Seller-Account. Es dauert eine Weile. Hier natürlich die persönlichen Informationen zum Unternehmen, Marketing etc. Nächster Schritt wäre eben definieren eine URL. Ich habe das jetzt im Azure gemacht. Wenn Sie das bei sich machen, müssen Sie einfach diese Domain festlegen. Sie können auch eine Domain von sich nehmen und diese auf das Azure Web Alias zeigen lassen und sind alle Varianten möglich. Nachher die Client-ID, das ist die, die ich einfach via Cut and Paste geholt habe, die können Sie im Seller-Dashboard erstellen, sich generieren lassen und da sehen Sie auch, warum Sie zuerst die Domain festlegen müssen. Das ist übrigens, sollte ein Punkt sein und nicht ein Komma. Wir haben da nicht neue URL-Regeln eingefügt. Drittes Deployment haben wir gesehen, ist sehr, sehr einfach und schnell im Fall, wo man das via Azure macht. Kleiner Hinweis, die Web-Deploy-Capabilities, die kann man auch auf dem IIS sich einrichten. Also Sie können bei sich gehostete IIS auch dazu bringen, dass Sie dieses Web-Deploy akzeptieren. Nächster Schritt ist Publizieren der SharePoint-App. Haben wir auch kurz angeschaut und dann kommt die App in den App Store, also über das Seller Dashboard in den App Store. Das ist der erste Schritt. General Informations. Wenn Sie noch genügend Kreativität nach dem Erstellen, nach aller Kreativität, die Sie gebraucht haben für die Anwendung, wenn Sie noch genügend Kreativität vor sich haben, machen Sie noch ein schönes Logo. Es scheint da ein bisschen einen Wettbewerb zu geben, wer das Schönere macht. Fällt natürlich dann auch auf, weil das sehen Sie ja überall immer wieder. Das ist wirklich so ein Eye-Catcher. Dann die App, das App-Package, das wir generiert haben, raufladen. Hier noch Test-Account. Kann ich mir einen Test-Account oder kann ich mir diese Apps mal einfach austesten? Wie lange dauert das und wie viele Benutzer kann ich damit reinnehmen? Und dann natürlich die Beschreibung und Bilder zu der App selbst. Links auf Dokumentation, Privacy Documents, wenn Sie haben Video, wo Sie die Anwendung in Gebrauch zeigen können. Blöd finde ich da immer, wenn man dann auf das Video klickt und dann kommt ein Werbespot über den Hersteller der App und nichts über die App selber. Aber das muss jeder selber wissen, was er da machen will. Und dann natürlich noch die Lizenzbedingungen. Und erst ganz, ganz am Schluss dürfen Sie sagen, was Ihre App kosten soll. Hier das schöne rote Ausrufezeichen weist mich darauf hin, dass ich noch keine Tax and Payment Optionen in meinem Sellers Dashboard zu meinem Account eingegeben habe. Sonst würde das dann verschwinden und ich könnte die App publishen. Wenn Sie bei sich die gleichen Preise wählen, das ist der höchste Preis, den man nehmen kann, und das ist die höchste Anzahl Lizenzen für eine Site-License. Beginnen tut es, glaube ich, also gratis kann ich es machen, und dann nächste Preis ist, glaube ich, 1,49 oder so. Keine Ahnung warum, aber es klingt gut. Wenn Sie es aber so hoch machen, dann müssen Sie sich schon fragen, ob Sie nicht die nackte Gier gepackt hat oder ob Ihre App wirklich so gut ist und so viel wert ist. Auf jeden Fall wird das sicher keine Killer-App. Gut, soweit mal der dritte Teil. Nun noch kurz, wie angekündigt, etwas zum Business, zu den Business Models. Wir haben bei uns intern, fragen wir uns auch immer wieder, hey, wäre das eine App wert, wie könnte man und. Ich finde, da sollte man nicht allzu lange darüber diskutieren, wenn es Dinge sind, wenn Sie zum Beispiel für so eine App, für die Idee bereits ganz viel Code verfügbar haben oder Systeme dazu da sind, wenn Sie das mit relativ kleinem Entwicklungsaufwand zu einer sauberen App machen können. Sauber, das ist eben auch ein kleiner kleine Attitüde dieser App, die sie haben muss. Sie muss nämlich secure sein, sie darf keine Fehler haben und, weil sonst wissen Sie ja, vergraulen Sie Ihre Anwender, was auch nicht gut sind. Aber wenn Sie so etwas schaffen auf Basis von Ihrem bestehenden Code oder so, warum nicht das einfach mal in den App Store stellen und schauen, was daraus wird. Also grandios da Businessmodelle zu machen, lohnt sich in den meisten Fällen eigentlich gar nicht. Vielmehr, die Idee zählt, ist es wirklich brauchbar, bringt es einen effektiven Nutzen und dann natürlich auch noch ganz, ganz viel, braucht es halt viel Marketing, heute natürlich Viral-Marketing, sprich, dass Sie das dann auch auf Facebook, Twitter etc. verbreiten, dass die Leute auf Ihre App kommen. Lernen Sie von den anderen. Gehen Sie in den Office Store, schauen Sie, was da bereits existiert. Da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Sachen. Auch der Windows Azure Store, den gibt es schon länger. Da gibt es auch Apps, die auf Azure laufen. Die sind aber nicht Office-Apps, sondern das sind eigentlich abgeschlossene Anwendungen. Wobei die kommen, je länger sie mehr, auch mit Interfaces eben zu Office als Office-Apps daher und bringen so dann natürlich wiederum einen Mehrwert drin. Ganz wichtiger Punkt noch in diesem Windows Azure Store, da hat es auch neben Lösungen, hat es auch Datenanbieter. Zum Beispiel ist die UNO, die für Wirtschaft zuständige Abteilung der UNO ist drauf und stellt da Dictionaries über ökonomische Gegebenheiten weltweit bereit und die zugehörigen statistischen Daten. Solche Dinge kann man auch anschauen und sich überlegen, kann man das mit einbinden, kann man es parallel nutzen. Was ich hier jetzt nicht aufgeführt habe, ist Mac, Apple Store, App Store, Android App Stores. Auch da können Sie reinschauen, aber seien Sie sich ein bisschen gewiss, in diesen Stores hier, das ist nicht Consumer. Also da sprechen Sie weniger den Consumer an, weil die sind mit dem Apple und dem Android viel besser bedient als hier, sondern da sprechen Sie Enterprise, Business an. Sprich, da müssen Sie auch andere Valuation reinbringen, vielleicht eine andere Sprache haben. Und darum habe ich diese nicht aufgeführt hier. Gut. Und eben, wie gesagt, halt, wir haben die Diskussion zu Beginn des Apple Stores bereits mal geführt. Es gibt Killer-Apps, wahnsinnige Dinge, die wirklich funktionieren und andere Ideen, die man grandios findet, aber einfach nicht funktionieren. Also das ist auch wieder halt dann Erfahrungssache. Meine Empfehlung, wenn Sie SharePoint-Apps beginnen, schauen Sie immer auch mit einem Auge, wo kann Ihnen Windows Azure mit irgendeinem Service weiterhelfen. Es gibt da ganz, ganz tolle Sachen. Hier das ganz, ganz kleine Kästchen am Ende, Media Services, da kann ich automatisch Rendition von riesen Videos generieren lassen, inklusive Broadcasting und. Also kleines Teil, extrem große Wirkung. Solche Dinge kann ich auch in meine Apps mit integrieren. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Diskussionspartner zu diesen Themen brauchen, wir stehen also jederzeit bereit. Wir sind auch da draußen, hat es irgendwo einen Stand mit unseren Leuten, die sind auch morgen noch da und vermitteln auch gerne Gespräche, Ideen, Ansätze, was auch immer in diesem Umfeld. Und somit bedanke ich mich im Namen der Vanirop und der Microsoft für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn jetzt noch Fragen sind, beantworte ich diese gerne. Ansonsten entlasse ich Sie natürlich auch müde und erschöpft von diesem langen, intensiven Zuhörtag nach Hause oder wenigstens mal an die frische Luft nach draußen. Herzlichen Dank.